aufzustehen zum Gebet, wer kann. Großer Gott, danke, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, Herr, um von dir etwas mitzunehmen für unser Leben. Danke, Herr Jesus, dafür, dass wir wissen dürfen, du bist jetzt mitten unter uns. Und Herr, du machst uns ja bereit, auf dich zu hören. Darum bitte ich dich, segne du, Herr, das Reden und das Hören. Amen.
Amen.
Ja. Schön, dass ihr alle den Weg hierher heute Morgen gefunden habt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine Allee. Das ist ein Weg zwischen Bäumen hindurch, manche Bäume dicker, manche etwas dünner. Und dieser Weg führt dort entlang. Und man sieht auf diesem Bild so richtig schön, es hat einen Ausblick. Der geht so ziemlich geradeaus. Dort hinten ist ein Licht. Wenn man so zwischen einer Allee lang spaziert, das habt ihr sicherlich schon mal gemacht, dann gibt es Bäume, die einem den Blick wegnehmen. Da kann man nicht vorbeischauen. Ein Schritt weiter und man hat auf einmal eine große Weite, eine richtige Übersicht. Nach oben hin ist der Himmel nicht dunkel, er ist grün, aber man sieht ihn noch nicht. Und das Ende verliert sich im Licht. Diese Allee möchte ich mit euch heute ein Stück weit gehen. Und zwar deswegen, weil wenn man so unterwegs ist, dann hat das Leben Herausforderungen. Dann sind dort Sachen, die nicht immer einfach laufen. Und den Bibeltext dazu, der steht in 1. Samuel 4 bis Kapitel 7. Und weil das halt ein langer Abschnitt ist, habe ich mir erlaubt, den zusammenzufassen. Ich lese erstmal den Anfang. Damals mussten die Israeliten gegen die Philister in den Krieg ziehen. Die Philister griffen an. Nach einem langen, erbitterten Kampf gewannen die Feinde die Oberhand. Israel wurde geschlagen und verlor auf dem Schlachtfeld etwa 4000 Mann. Als das Heer ins Lager zurückkam, fragten sich die Anführer Israels, warum hat Gott das zugelassen, dass die Feinde uns besiegt haben? Diese Frage, warum hat Gott das zugelassen, ist nicht nur eine Frage, die vor ungefähr 3000 Jahren gestellt worden ist, sondern die der eine oder andere, der auf dem Lebensweg unterwegs ist, sich sicherlich auch schon gestellt hat oder euch ist die Frage gestellt worden. Was ist die Ursache? Woran liegt das, dass wir verloren haben? Jetzt ist alles kaputt. Was ist die Ursache? Also ich bin's nicht, weil ich habe ja gut geplant. Ich bin's nicht, ich habe mir ja Gedanken gemacht. Kommt dieses Leid vielleicht durch eine höhere Macht irgendwo? Und ich denke manchmal, uns geht's so ähnlich wie dem Volk Israel, dass trotz bester Vorsätze nicht alles klappt, man hat nicht alles in der Hand. Ich denke, Beispiele sind hier absolut unnötig. Es geht weiter im Text. Sie sind jetzt am Prüfen dort, diese Leiter aus dem Volk Israel. Sie schickten Männer nach Schilo und ließen sich die Bundeslade holen. Als diese ins Lager kam, brach unter den Israeliten ein Jubelsturm los, dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten den Lärm und riefen, was ist das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer? Als sie herausfanden, dass die Lade Gottes im Heerlager Israels angekommen war, bekamen sie Angst. Was war geschehen? Sie haben die Bundeslade, mit der das Volk Israel unterwegs gewesen ist, holen lassen. Und sie haben ganz genau gewusst, diese Philister, was das bedeutete. Damit sind die damals in dieses Land hineinmarschiert und haben alle Völker bezwungen. Und jetzt wissen sie, dieser Gott, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, der ist auf einmal mitten unter ihnen. Deswegen bekommen die Angst. Aber habt ihr gelesen, mitgelesen. Da steht, sie ließen sich die Bundeslade holen. Sie haben gemerkt, ich selber habe nichts in der Hand, die sind leer. Ich habe verloren. Und jetzt überlegen Sie, woran könnte das liegen? Klar, Gott war nicht dabei. Na, dann mache ich ihn doch zu meinem Verbündeten. Dann mache ich ihn doch zu meinem Kampfgefährten. Und vielleicht geht euch das manchmal genauso. Ich mache Gott zum Kampfgefährten in meinem Lebenskampf. Ich nehme ihn mit dazu. Und die Israeliten wussten ganz genau den Weg zur Bundeslade, weil die steht da hinten, die konnte man sehen. Da sind sie hingegangen und haben die Bundeslade geholt, als Zeichen. Sie haben die Bundeslade geholt, weil sie dachten, dieser Kasten, der macht etwas Besonderes mit uns. Sie haben sich die Lade geholt, aber nicht Gott. Das ist eine Zustandsfrage gewesen, nicht eine Sache der Gegenstände. Auch wir können alle Sprache, Ausdrücke, Rituale, unser Verhalten und sogar Gegenstände annehmen und durchführen. Und das ohne Gott? Ist das möglich? Aber die Israeliten haben ja Gott jetzt geholt. Jetzt ist er da und sie freuen sich und sie jubeln. Und die Feinde bekommen Angst, weil die hatten Respekt vor diesem Gott der Israeliten. So eine gewaltige religiöse Begeisterung kann andere beeindrucken. Kann beeindrucken, kann aber auch, wie in diesem Fall, erschrecken. Was passiert dann? Jetzt sind wir im Kapitel 4. Da kamen die Philister und Israel erlitt eine vernichtende Niederlage. Das Heer löste sich auf und jeder floh nach Hause. 30.000 Mann blieben tot auf dem Schlachtfeld liegen. Die Philister erbeuteten auch die Lade Gottes. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin lief aber weg. Seine Kleider waren zerrissen und er hatte Erde auf dem Kopf. Der Mann berichtete, ich komme vom Schlachtfeld und bin heute von dort geflohen. Und dann, ich habe vorhin erwähnt, kurz, diese ganzen Kapitel, das ist auch eine Familiengeschichte mit eingebaut, die habe ich hier weggelassen. Aber dort ist dann eine Frau, die hat ihre ganze Familie verloren. Ihre ganze Familie ist tot, aber sie war hochschwanger und bekommt in dieser Situation einen Sohn und nennt ihn Ichabod. Die Herrlichkeit Gottes ist aus Israel fort, sagt sie, denn die Lade Gottes ist verloren. Warum? Warum geschieht das jetzt? Die ziehen in den Krieg, haben die Bundeslade dabei, haben vorher groß gejubelt und jetzt alles verloren. Auf diesem Schlachtfeld. 30.000 Mann bleiben tot liegen. Wie konnte das sein? Gott war doch dabei, oder? Oder war nur so ein äußeres Zeichen, was man so mitnimmt, dabei? War das so eine Art Talisman, was sie dabei hatten? Wenn wir das dabei haben, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Es löst ja sogar Begeisterung aus. Sünde vertreibt Gott. Sie hatten keinen Platz in ihrem Alltag für Gott. Sie wollten ihn ja nur mit dabei haben, jetzt in diesem Kampf. Und so passiert etwas, was sie eigentlich so nie eingerechnet haben. So geschieht etwas im Leben in so einer Allee, wo man lang geht, wo man Baum, Licht hat, wieder Baum und Schatten und wieder Licht, was man nicht versteht. Diese Frau sagt dort, die ein Kind bekommt und gibt ihm den Namen. Die Herrlichkeit Gottes ist aus Israel fort, denn die Lade Gottes ist verloren. Ich denke, so möchte keiner sein Kind nennen. Solche Todesfälle in Familien sind schrecklich für Betroffene. Doch kein Ereignis ist schrecklicher als die Abwesenheit Gottes. Die Abwesenheit Gottes ist noch schlimmer. Wir wissen, Richard Kriese ist heimgegangen und er bekommt die Krone des Lebens von unserem himmlischen Vater. Er bekommt den Siegeskranz. Das klingt irgendwie ganz anders als dieser Name, oder? Dieser Unterschied, Gott dabei, Gott irgendwo am Rande. Das klingt ganz anders. Diese Krone des Lebens, dieser Siegeskranz, den wir als Christen ganz sicher haben dürfen, steht irgendwie im Gegensatz zu dem, was sich diese Siegertypen von Philistern angetan haben, möchte ich fast sagen. Sie haben nämlich ihre Kriegsbeute mitgenommen, nämlich diese Bundeslade. Wir lesen 1. Samuel 5. Die Philister brachten die erbeutete Lade Gottes in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Als die Einwohner am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war Dagon umgestürzt und lag mit dem Gesicht zur Erde vor der Lade Gottes. Was machen sie? Sie nahmen sich seine an und stellten ihn wieder an seinen Platz. Doch am nächsten Morgen lag Dagon wieder vor der Bundeslade am Boden. Aber nur sein Rumpf war übrig geblieben, sein Kopf und seine Hände waren abgehauen und lagen auf der Schwelle. Diese Siegertypen, diese Philister, sind beigegangen und haben gedacht, wir haben ja gewonnen. Jetzt nehmen wir das mit und stellen das direkt neben unsere Vorstellung. Direkt zu unseren Ideen. Weil wir haben ja gewonnen. So fühlen wir uns stark. Diese Kriegsbeute ist doch was Besonderes. Geht uns das vielleicht manchmal genauso, dass wir Gott zu unseren Ideen dazustellen? Zu unseren Überlegungen, zu unseren Vorstellungen stellen wir Gott daneben und sagen, das ist so mein Ideal. Ach ja, und Gott, dich stelle ich gleich daneben. Sieht ja gut aus. Bin ich dann ein echter Siegertyp, weil ich habe ja beides jetzt da. Was geschieht hier? Sie finden ihre Vorstellung, ihre Idee von Gott umgefallen, auf dem Boden liegend. Was war das denn für ein Gott? Nun, dieser Dagon, das war eine Darstellung von Mensch und Fisch, so ein Meerjungmann. Ja, neben einem Meerjungmann haben sie diesen Gott abgestellt. Das war ihre Vorstellung. Und jetzt fällt er um, sie geben sich Mühe, sie machen das Fundament neu, stellen ihn wieder auf, das war keine Puppe zum Aufstellen, das war ein großer Koloss, haben ihn hingestellt und am nächsten Tag wieder und alles kaputt. Wie viel Zeit mussten die aufbringen, um an ihrem Gott zu basteln, ihn wieder hinzustellen? Wie viel Zeit mussten die dafür aufbringen, um an ihrem Gott zu basteln? Aber noch etwas geschah. Die Leute von Aschdod, das war dort bei den Philistern, bekamen die Macht Gottes zu spüren. Er schlug die Bewohner, die ganze Umgebung mit Krankheit. Darum brachten sie die Lade nach Gat. Es entstand eine große Panik, denn Gott ließ bei allen Leuten, klein und groß, schmerzhafte Beulen aufbrechen. Als dann die Bundeslade nach Erkon geschickt wurde, schrien die Einwohner dort um Hilfe. Sie werden uns alle umbringen. Schickt die Lade des Gottes Israels dahin zurück, woher sie gekommen ist, damit sie nicht unser ganzes Volk umbringt. Es versetzte die ganze Stadt in Todesangst. Diese Philister haben etwas kapiert. Dieser Gott der Israeliten, der hat etwas, das haben wir nicht. Das können wir auch nicht. Wir sind unterwegs in dieser Allee des Lebens. Und es gibt Bäume und dazwischen lichte Stellen, wo man weit gucken kann. Und stellt euch vor, ihr geht so eine Allee lang. Sonntagnachmittag, vielleicht heute bei dem schönen Sonnenschein. Ihr macht einen Ausflug, spaziert da lang und sagt, wunderbar, Licht und Schatten Sonne und wenn ich möchte, gehe ich wieder in das Kühlere und dann kommt ihr an einen Bereich in dieser Allee, die ist komplett offen. Ihr schaut auf die Weite, auf das Feld und seht dort ein paar wilde Stiere oder so ein paar richtige Böcke, die so richtig angriffslustig sind. Dann denkt man, schnell weiter, Tor zu, schnell weg damit. Und das versuchen die Philister hier auch. Sie versuchen diese schweren Stunden, die sie jetzt gerade durchmachen, einfach zu verscheuchen. Schnell weg damit, ich gebe es lieber ab. Sie haben Angst. Übrigens, Einschub, nicht alle Krankheiten kommen von Gott. Ja? Das ist extra hier deswegen erwähnt worden. Aber sie haben etwas gemerkt, Gott handelt und noch etwas, mein Handeln dann hat Auswirkungen. Wenn ich das also habe und nicht mag und schiebe es jemand anders zu, wird es dort genauso unsäglich für diese Person. Was also machen? Was also machen? Wie geht's weiter? Und sie fragten ihre Weisen, ihre Zauberer, ihre Ideengeber, ihre Fürsten, die Oberen. Und was hatten die denn für eine Idee? Was macht man? Sie hatten einen tollen Vorschlag. Spannt zwei Mutterkühe, auf denen noch nie ein Joch gelegen hat, vor einen Karren. Bringt aber ihre Kälber in den Stall zurück. Stellt dann die Bundeslade auf den Wagen, lasst die Kühe laufen, wohin sie wollen. Wenn sie den direkten Weg nach Israel wählen, dann hat ihr Gott uns die Plagen geschickt. Wenn nicht, dann wissen wir, dass das nicht Gott war, sondern nur Zufall. Die Kühe aber schlugen genau den Weg nach Israel ein und gingen geradeaus auf ihrem Weg weiter. Dabei brüllten sie fortwährend, wichen aber weder rechts noch links vom Wege ab. Die haben sich echt etwas Schlaues überlegt. Woran kann das denn liegen, dass es mir so schlecht geht? Woran kann es denn liegen, dass irgendwas nicht passt? War es Zufall? Kann es dieser Gott sein? Mutterkühe, wo man die Kälber wegnimmt und einsperrt. Normalerweise rennt die Mama gleich wieder zurück. Kühe, die noch kein Joch drauf hatten, also es nicht gewohnt waren, einen Karren zu ziehen, die gehen durch. Kühe, die irgendwo langwandern, ja, es ist ja alles frei, sie können dahin, wo sie wollen. Und spätestens da, wo saftiges Gras ist, biegen sie ab. Also, wenn die tatsächlich diesen einen kleinen Weg gehen, bis nach Israel die ganze Zeit, dann wissen wir, das war Gott. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, also, ne? Die Wahrscheinlichkeit, Gott. Ja, wenn sie irgendwas anderes machen, dann war es Zufall. Clever überlegt, oder? So eine Idee, die ich habe. Oder? Sie haben nicht mal Kosten und Mühen gescheut. Sie haben einen Wagen gebaut. Übrigens, auf diesen Wagen haben sie etwas raufgetan, nämlich einen Kasten voll. Ja, es ging nicht nur darum, die Lade zurückzuschicken, sondern sie haben sich überlegt, irgendwie müssen wir diesen Gott, weil sie waren es gewohnt, ja auch noch gnädig stimmen. Ihren Dagon mussten sie. Also wie stellt man diesen Gott gnädig? Haltet euch fest, sie haben Mäuse aus Gold gemacht, weil die haben ja vermutlich dort die Krankheiten ausgelöst. Und welche Krankheiten waren es? Beulen. Also, was schickt man diesem Gott der Israeliten? Beulen aus Gold. Die haben Mäuse gefertigt aus Gold, die haben Beulen gefertigt aus Gold, so diese Huppel auf den Armen und überall. Aus Gold gemacht, alles in einen Kasten getan, das schicken wir jetzt dem Gott, damit der uns gnädig ist. Ihre Vorstellung, haben sie gedacht, so ist Gott und haben das dann losgeschickt. Zeit und Mühe. Und dann wollten sie dabei, obwohl sie so viel Aufwand betrieben haben, lieber an den Zufall glauben. Sie wollten unbedingt an den Zufall glauben. Warum? Weil wenn dieser Gott wirklich führt, dann hat das ja Konsequenzen für mein Leben. Dann muss ich ja auf einmal gehorchen. Aber nee, ich möchte meine Autonomie haben. Also die Kühe gingen garantiert irgendwo links oder rechts. Und was haben wir gelesen? Sie gingen direkt nach Israel. Gottes Hand war stärker. Ups, und nun? die haben sich nicht geändert. Wie war das mit den Israeliten? Ein Teil der Allee, Sonne und Schatten wechseln sich ab. Die Israeliten sahen die Bundeslade herankommen und freuten sich. Der Wagen blieb neben einem großen Felsblock stehen. Da spalteten sie das Holz des Wagens und schlachteten die Kühe zum Brandopfer für Gott. Vorher hatten die Leviten die Bundeslade und die goldenen Geschenke vom Wagen genommen. Noch heute liegt der Felsen, auf dem sie damals die Lade Gottes, Jahwes stellten, als Zeuge auf dem Feld des Joshua aus Bet Shemesh. Also, man konnte ganz genau sagen, da, auf diesem Fels. Dort trauerten sie über 70 Männer, weil sie in die Lade Gottes geschaut hatten. Kann denn überhaupt jemand in der Nähe von diesem heiligen Gott leben? Zuerst, wenn Gott auftaucht, dann mussten die Fachleute ran. Ne? Wenn Gott auftaucht, dann haben wir ja Fachleute, die stellen und ordnen dann alles. Die Leviten haben übrigens nicht da gestanden seit etlichen Jahren und haben gewartet darauf, dass dieser Karren oder irgendwie die Bundeslade irgendwann ankommt. Die mussten erst mal geholt werden und so lange stand es dort. Und in dieser Zeit, wo die Bundeslade dort stand, waren halt Leute da, die gesagt haben, was ist denn das? Cool. Gottes Bundeslade. Und da hinten steht noch ein Kasten. Mach mal auf, was ist denn da drin? Aufgemacht goldene Mäuse. Hä? Was schickt uns Gott denn da? Was sind das denn für komische halbrunde Kugeln? Ach, Beulen vielleicht? Das kann man nicht gebrauchen, das ist nur was zum Einschmelzen. Weiß nicht, wie viele goldene Mäuse ihr zu Hause liegen habt. Aber die wussten genau, das hilft uns nichts. Das ist nur zum Umarbeiten da. Und die Bundeslade? Wenn das eine schon so spannend war, vielleicht das andere auch. Sie sind natürlich neugierig, wollen gucken, ist denn da das noch drin, was da reingehört? Die Gesetzestafeln, der Zweig, die Brote und so weiter. Ist das da drin, das Manna? Wollen wir mal gucken. Diese Neugier war nicht das, was sie umgebracht hat, sondern das Wissen, dass sie da nicht hätten reinschauen dürfen. Die Erkenntnis über Gottes Heiligkeit ist ihnen in dieser Zeit total verloren gegangen. Die Neugier war stärker als Gottes Gebote. Und dann trauern sie. Natürlich. Einerseits die Freude zuerst, andererseits die Trauer. Sie trauern über diese Leute und stellen fest, das ist ein heiliger Gott. Wer kann denn da mit dem leben? Sie haben das Grundproblem erkannt. Da ist Gott, der Heilige, und da sind wir Menschen. Was machen sie? Feiern sie weiter? Sie brachten die Lade in ein Haus auf einem Hügel. Den Sohn Abinadabs weihten sie dort zum Wächter über die Lade Gottes. Punkt. Als nach 20 Jahren die Israeliten Gott ihre Not klagten, sagte Samuel, das war der Prophet damals, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Gott umkehren wollt, dann schafft eure fremden Götter fort. Wendet euer Herz ganz Gott zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Feinde befreien. Weiter sagte Samuel noch, ich will um Hilfe beten. Holt alle Männer Israels nach Mizpah zusammen, denn dort war er Richter. Sie kamen alle und bekannten, wir haben gesündigt. Gott abschieben. Erst die Philister von einem Haus zum anderen, dann die Juden damals. Och, das scheint ja so gefährlich zu sein, dieser Gott. Da oben ist ein Haus, gerade da oben in Sichtweite, da bringen wir es hin. Und du bist der Jüngste, du kriegst den Auftrag, pass drauf auf, gefährlich. Dieser Sohn soll Wächter sein. 20 Jahre haben sie dann gelitten, haben gesagt, tatsächlich, wir haben Not. Wir können zwar mit dem bisschen, was wir haben, unsere Not ein wenig lindern, etwas tun, aber wir können unsere Lebensprobleme nicht bewältigen so. Da hilft auch nicht unser Geld. Die Mäuse aus Gold waren schon lange aufgebraucht. Wir sehen hier aber noch etwas. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Der Samuel ruft alle zusammen. Zuerst sagt er nicht, also wisst ihr, ihr könnt gerne machen, was ihr wollt. Ich glaube an Gott. Sondern er sagt es. Er geht zu ihnen hin und sagt, was sie tun sollen. Und dann sagt er, ihr sollt alle kommen. Es ist also nicht etwas, wo man sagt, naja, da sind ja zwei, diese Fachleute, die machen was, sondern alle kamen. Glaube ist keine Privatsache. Und dieser Samuel sagt etwas, tut eure fremden Götter fort. Was waren das für welche? Hat jemand von euch Götter, fremde Götter? Ach, natürlich nicht, klar. Also die hatten damals so ein Baal, so ein Standbild. Und dieser Gott war zuständig für Geld und gute Ernte. Natürlich ein Ziel, was keiner von uns ansteuert heute. Die waren damals halt rückständig. Die haben gedacht, wenn wir gute Ernten haben und Geld, geht es uns gut. Ha, sind die rückständig. Zum Glück haben wir das heute nicht mehr, dieses Denken. Das andere war die Astarte. Diese Göttin war zuständig für Liebe und für Erfolg. Die damals haben seltsame Vorstellungen gehabt von ihrem Leben, oder? Sowas haben wir zum Glück heute auch nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, oder? Wir brauchen heute nicht mehr zu einem Tempel gehen, um dort irgendwas Komisches zu machen. Heute reicht ein Klick auf den Computer und du bist auf entsprechenden Seiten drauf. Es ist noch viel einfacher geworden. Und die Industrie boomt, wenn man sieht, was da immer für Werbung läuft im Fernsehen, ja, von Partnervermittlung. Wir hatten es gestern Abend in der Familie gesprochen, die müssen ja wahnsinns Geld einnehmen. Haben wir es doch noch nötig? Sind das auch unsere Götter? Überraschenderweise. Und die Bibel ist ja ein altes Buch, was aber so aktuell ist. Was möchte dieser Gott denn? Was haben sie denn erkannt? In der Bibel steht 1. Korinther 10, Vers 31, und so weit geht dieser Gott. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Es geht also nicht nur darum, schön im Gottesdienst zu sitzen, zu lächeln, aufzustehen beim Gebet, sondern es geht darum, bei den ganz alltäglichen Sachen Gott mit einzubeziehen. Und das haben sie erkannt. Wir haben das Ziel bei Gott total verfehlt. Und deswegen sagen sie, wir haben gesündigt. Sie tun Buße. Was bedeutet Buße? Nun, ihr kennt das, die Älteren. Da kommt ein Brief, da steht Bußgeldbescheid. Man fängt das Schwitzen an, liest unten und sagt, wenn ich das Geld überwiesen habe, ist es weg. Da ärgert man sich noch zwei Tage drüber und dann ist es vergessen. So gehen ja einige mit Buße um. Sie meinen, aha, okay Gott, da ist was. Ich möchte Buße tun. Ich schenke dir auch ein paar Tage Bedauern und dann ist ja alles wieder gut. Nein, Buße heißt Umkehr. Buße heißt zu merken, dieser Weg war falsch, ich gehe Gott nach. Und das ist das, was sie gemacht haben. Und dann lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. So wünschen wir uns Märchen. Aber bei Gott merken wir auf einmal, das ist ganz anders. Was passiert überraschenderweise? Da zogen die Philister mit einem Heer gegen Israel aus. Die haben doch gerade Umkehr gemacht, die haben doch gerade was Tolles erlebt, sie sind Gott begegnet. Und jetzt auf einmal kommen die alten Feinde wieder. Da zogen die Philister mit einem Heer gegen Israel aus. Die Israeliten bekamen Angst und sagten zu Samuel, hör nicht auf, zu Gott um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Gewalt der Philister befreit. Samuel betete für Israel und Gott erhörte ihn. Gott ließ es über den Philistern so schrecklich donnern, dass sie in Panik gerieten und sich von Israel geschlagen gaben. Zur Erinnerung daran stellte Samuel einen Stein auf. Bis hierher hat uns Gott geholfen, sagte er, und nannte ihn Eben-Ezer, Stein der Hilfe. Überraschung, es klappt doch nicht alles so im Leben, auch mit Gott. Es ist das gleiche Kriegsfeld, es ist der gleiche Kriegsschauplatz, wo sie stehen. Genau die gleiche Situation. Und doch ist sie auf einmal ganz anders. Die Israeliten nehmen das gleiche Schwert in die Hand, was sie vorher hatten. Sie hatten ja nichts anderes. Gott hat ihnen kein Maschinengewehr auf einmal hingestellt. Vielleicht wäre das das, wonach sie gebetet hätten. Vielleicht geht es dir so, sagst, oh Gott, ich habe da eine tolle Idee, gib mir einen Panzer in dieser Situation. Dann kann ich das schaffen. Nein, sie haben das Gleiche genommen wie vorher, das gleiche Schwert. Aber Gott hat dann etwas geschickt, er hat es donnern, er hat es krachen lassen. Und sie sind hinterher und haben mit dem Schwert gekämpft. Aber es ging nicht um diesen Kampf, den sie gewonnen haben. Sie sind auch nicht zurückgekommen und haben gesagt, Samuel, super, danke, dass du so toll beten konntest. Oder wir haben in den 20 Jahren ordentlich viel geübt. Jetzt wissen wir, wie es geht. Oder wir hatten diesmal voll die Taktik, hey, das hat gedonnert, dann sind wir losgestürmt. Nein, sie haben erkannt, Gott ist derjenige, der für uns streitet. Sie haben auf einmal etwas Besonderes erkannt. Sie durften, und das ist, denke ich, wichtig für uns, sie durften Anteil haben an Gottes Sieg. Ich darf damit bei sein. Ich darf etwas tun, aber Gott ist derjenige, der zum Sieg führt. Das haben sie damals erlebt. Gott hat so unerwartet und besonders eingegriffen, wie sie sich das nicht vorstellen konnten. Und jetzt komme ich zum Schluss. Dieser Samuel sagt, jawohl, danke Gott. Wir vergessen so häufig zu danken. Und jetzt sagt er etwas. Er steht in dieser Allee, das ganze Volk. Sie schauen zurück, den Weg, den sie gegangen sind, mit viel Schatten und Licht dazwischen. Und sie sagen, bis hierher hat uns Gott geholfen. Hast du so einen Stein, wo du sagen kannst, jawohl, bis hierher hat Gott mich durchgetragen, bis hierher hat Gott mir geholfen? Wenn der Josef Hildebrand heute groß seinen 90. Geburtstag feiert und er schaut zurück, ihr sagt es beide, du und deine liebe Frau, im Gebet auch häufig, bis hierher hat uns Gott durchgetragen, trotz vieler Not, trotz vieler Hindernisse, Gott hat uns bis hierher geholfen. Und wenn ich zurückblicke, dann sehe ich die Allee, dann sehe ich da Bäume, dann sehe ich, da ist Licht dazwischen, da Schatten. Aber der Blick von damals auf die einzelne Situation habe ich nicht mehr, sondern ich sehe den Weg. Ich sehe so wie auf dem Bild den Weg, jawohl, Gott hat mich geführt. Das darfst du erleben. Und das bleibt auch, wenn du dich wendest und siehst den Weg weiter. Dann siehst du die Allee, wie sie weitergeht und weißt ganz genau, wenn ich diesen Weg an Gottes Hand gehe, es wird Licht und Schatten geben, aber an seiner Hand, auf seinem Weg, weiß ich, Gott hat mir bis hierher geholfen. Deswegen bin ich mir sicher, er geht auch mit, weiter mit dir und mit mir. Und das ist das, was ich euch wünsche, einem jeden von uns. Gottes Segen.